NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Holger Senzel und das sind unsere Themen. Blauer Brief aus Brüssel. EU-Verfahren gegen Pkw-Maut erwartet. Würdiges Ende. Bundestagsdebatte über Palliativmedizin. Heulen und Zähneklappern, Untergangsstimmung in Griechenland, Schindler und die Selektoren, BND-Chef vor NSA-Untersuchungsausschuss, das Leiden der Kinder, 250.000 im Sudan vom Hunger droht, Tod bedroht und falsche Lehrerin, Hochstaplerin zur Bewährungsstrafe verurteilt. Mit ihr werde es keine Pkw-Maut geben, hatte die Kanzlerin vor der Wahl sehr entschieden erklärt. Die CDU wollte sie nicht, die SPD auch nicht, aber die CSU hat sie trotzdem durchgesetzt in den Koalitionsverhandlungen. Nun droht Verkehrsminister Dobrindt Ärger aus Brüssel. Die EU will die Maut in dieser Form nämlich auch nicht. Und deshalb wird sie ein Verfahren eröffnen und morgen einen Mahnbrief losschicken, wie unser Brüsseler Korrespondent Kai Küstner erfahren hat.
Dass die EU-Kommission sich in Sachen Maut im Schneckentempo bewegen würde, kann man ihr beileibe nicht vorhalten. Bereits eine Woche, nachdem sie in Deutschland offiziell zum Gesetz wurde, nimmt sich Brüssel die deutsche Straßengebühr zur Brust. Das Mahnschreiben an die Bundesregierung geht morgen raus, verlautet jetzt bestätigend aus EU-Kreisen. Darin bekommt die Bundesregierung nun schwarz auf weiß mitgeteilt, was die Kommission schon seit Wochen und Monaten kritisiert.
Wenn ein deutscher Autofahrer auf einer italienischen Autobahn eine andere Gebühr bezahlen müsste als ein italienischer Autofahrer, würde er sich diskriminiert fühlen,
erläutert EU-Kommissionssprecher Jakub Adamowicz. Immer wieder hatte Brüssel in den letzten Monaten Warnhinweise an Berlin ausgesendet und versucht, die Bundesregierung dazu zu bewegen, in Sachen Maut die Fahrtrichtung zu ändern. Eben weil die Kommission der Ansicht ist, dass die Deutschen das Geld für die fällige Vignette über die Kfz-Steuer erstattet bekommen sollen, benachteilige ausländische Autofahrer.
Wir sagen hier konkret, ist das Problem, das ist diese 1:1-Koppelung der beiden Gesetze, die de facto ja auch politisch begründet war damit, dass nur Ausländer für die Maut bezahlen müssen. Das ist eigentlich der Punkt, der uns zentral stört.
Auch wenn das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland hochoffiziell erst morgen gestartet werden kann, in der wöchentlichen Sitzung sämtlicher EU-Kommissare heute erhob dem Vernehmen nach niemand Einwände gegen das Mahnschreiben. Der Verkehrsexperte der Grünen im EU-Parlament, Michael Kramer, frohlockt bereits, EU-Kommissionschef Juncker gebiete dem, wie Kramer es nennt, Irrsinn der Bundesregierung Einhalt.
Das finde ich richtig. Das habe ich auch erwartet. Er hätte sich verabschieden können, wenn er sich nicht getraut hätte, dieses Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten gegen Deutschland. Dann hätte Deutschland alles machen können. Denn gesamte EU ist dagegen.
Ist der blaue Brief aus Brüssel erst zugestellt, hat Berlin 2 Monate Zeit, auf das Schreiben zu antworten. Bleibt die Maut auch danach ein Streitfall, dürfte sie in ein paar Monaten vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Ob Verkehrsminister Dobrindt allerdings vor dem von Brüssel aufgestellten Stoppschild Halt macht, ist fraglich. Er hält die deutsche Maut für vereinbar mit dem Europarecht. Genau wie der CSU-Abgeordnete im EU-Parlament Markus Ferber.
Ich sehe keine Diskriminierung Ausländer gegenüber den Deutschen. Ganz im Gegenteil, es kann ja nicht sein, dass der Deutsche zweimal zahlen muss, zunächst als Steuerzahler für den Aufbau der Infrastruktur und den Unterhalt und dann nochmals über eine Mautgebühr.
Aus heutiger Sicht am wahrscheinlichsten erscheint, dass die deutsche Straßengebühr am 1. Januar zunächst eingeführt wird und ein möglicher Richterspruch erst danach erfolgt. Im Falle einer juristischen Niederlage müsste die CSU dann allerdings nachträglich den Rückwärtsgang einlegen und die Mautgesetze zurücknehmen oder ändern. Nicht wenige spekulieren bereits, die Befreiung der Deutschen von der Gebühr könnte am Ende vielleicht doch wieder wegfallen.
Das war Kai Küstner aus Brüssel und zum Mahnverfahren gegen Deutschland wegen der Pkw-Maut jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Dagmar Pepping.
Alexander Dobrindt setzt gerne Ausrufezeichen. Nicht nur modisch mit seinen karierten Anzügen, auch rhetorisch. Ein Überbleibsel aus seiner Zeit als CSU-Generalsekretär. Dieses Mal zeigt der Bundesverkehrsminister der EU-Kommission, wo der Hammer hängt. Die sei überhaupt nicht zuständig für Einsprüche gegen die deutsche Pkw-Maut. Er, Dobrindt, werde dieses dicke Brett mit Brüssel bohren. Viel Glück dabei. Selten war ein Vertragsverletzungsverfahren gegen ein EU-Mitglied so vorhersehbar wie bei der deutschen Pkw-Maut. Ausländermaut hieß das Lieblingsprojekt der CSU im Bundestagswahlkampf. Später taufte Dobrindt die Ausländermaut um in Infrastrukturabgabe. Klingt weniger diskriminierend, das Ergebnis des Gesetzes ist aber dasselbe. Ausländer werden benachteiligt. Sie müssen die Pkw-Maut auf Autobahnen voll zahlen. Inländer de facto nicht, weil sie über eine geringere Kfz-Steuer entschädigt werden. Diese Ungleichbehandlung von EU-Bürgern verstößt gegen europäisches Recht, auch wenn Dobrindt das nicht wahrhaben will. Nun also der blaue Brief der EU-Kommission. Bis zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wird noch einige Zeit vergehen. Bis dahin werden sich Brüssel und Berlin zig Briefe schreiben, Fristen setzen und noch mehr Briefe schreiben. Rechtsstreitigkeiten auf europäischer Ebene unterscheiden sich dann nicht von juristischen Duellen in Pinneberg oder Wuppertal. Dobrindt wähnt sich auf der sicheren Seite, weil er das Mautpaket in zwei Gesetze aufgeteilt hat. Die Pkw-Maut an sich und die Regelung zur Kfz-Steuer. Über nationale Steuern dürfe Brüssel nicht mitentscheiden, argumentiert der Verkehrsminister. Da hat Dobrindt recht. Allerdings könnte sich der EuGH an der direkten Verknüpfung der beiden Gesetze stoßen. Die Bundesregierung hätte dann zwei Möglichkeiten. Sie nimmt die Extrawurst bei der Kfz-Steuer zurück oder sie kippt das Mautgesetz komplett. Beides wäre ein Desaster für Dobrindt und die CSU. Beides wäre aber auch peinlich für Bundeskanzlerin Merkel, die CDU und die SPD. Sie alle wollten diese Pkw-Maut nicht, spielten das Spiel der CSU aber mit. Hauptsache, die Große Koalition platzt nicht. Die EU-Kommission hat mit einem Vertragsverletzungsverfahren gute Erfolgsaussichten vor dem EuGH. Brüssel erledigt den unangenehmen Job, zu dem Merkel, der CDU und der SPD der Mut gefehlt hat. Nämlich den Scheinriesen CSU endlich mal in die Schranken zu weisen.
Dagmar Pepping kommentierte auf NDR Info und WDR 5. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte die Palliativmedizin, also die Begleitung Sterbender, auch bei Ärzten einen schweren Stand. Sie galt als Disziplin des Scheiterns, denn der Tod war die Niederlage der Medizin. Das hat sich Gott sei Dank inzwischen grundlegend geändert, doch die Regel ist es noch immer nicht, dass todkranke Menschen durch Palliativmediziner betreut werden. Gesundheitsminister Gröhe will die Sterbebegleitung ausbauen, Todkranke sollen dann einen gesetzlichen Anspruch haben auf Beratung durch einen Palliativmediziner. Von der Debatte im Bundestag berichtet Thorsten Huhn.
Die Bundesregierung will die Versorgung schwerkranker Menschen am Ende ihres Lebens verbessern. Dazu hat sie einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass in Deutschland in Zukunft ein möglichst flächendeckendes Angebot von Hospiz- und Palliativleistungen zur Verfügung steht. Dazu sagte Annette Wiedmann-Mautz, Staatssekretärin aus dem Bundesgesundheitsministerium:
Dieses Gesetz betrifft einen Bereich unseres Lebens, der uns alle nahe geht, weil wir ihn alle irgendwann vor uns haben.
Die Bundesregierung will mit dem Gesetz die Versorgung verbessern, vor allem in ländlichen Regionen. Rund 200 Millionen Euro werden dafür ausgegeben. Palliativmedizin und Hospizkultur sollen überall zur Verfügung stehen, wo Menschen sterben. Zu Hause oder im Hospiz, in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen, erklärte die Staatssekretärin von der CDU.
Wir wollen, dass ambulante Hospizdienste auch stärker in die Sterbebegleitung in Pflegeheimen einbezogen werden und auch Krankenhäuser Hospizdienste künftig mit Sterbebegleitungen auch in ihren Einrichtungen beauftragen können.
Um die Situation vor allem in den Pflegeheimen zu verbessern, wird die Sterbebegleitung künftig ausdrücklicher Bestandteil des Versorgungsauftrags der sozialen Pflegeversicherung. Die linken Abgeordnete Pia Zimmermann kritisierte die Verbesserungen als nicht ausreichend.
Sie beenden weder damit die bestehenden Ungleichheiten im Hospiz- und Palliativsystem, noch verbessern sie die Qualität. Zudem sind die von Ihnen vorgeschlagenen Verbesserungen leider auch nicht ausreichend ausfinanziert.
Zimmermann kritisierte die Ungleichbehandlung der sterbenden Menschen in Hospizen und in stationären Pflegeeinrichtungen. Im Pflegeheim ist die Versorgung meist deutlich schlechter, weil diese auch weniger Geld dafür bekommen. Diese Zweiklassenmedizin müsse beendet werden, forderte die linken Abgeordnete. Dem stimmte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Hilde Mattheis, zu.
Wir wissen, die ärztliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen ist nicht optimal, sondern wir haben auch dort einen ganz wichtigen und großen Bereich, wo wir von Unterversorgung sprechen müssen.
Mattheis sieht in den Verbesserungen dieses Gesetzentwurfs einen ersten Schritt.
Wir wollen hier Fakten schaffen. Und ich sage das zum Abschluss meiner Rede ganz deutlich nochmal. Dieses Gesetz ist ein Baustein. Und wir können nicht in diesem einen Gesetz quasi alle Bereiche regeln.
Weitere Verbesserungen in der Palliativversorgung sollen also folgen. Die Grünen-Abgeordnete Elisabeth Scharfenberg sieht im Regierungsentwurf gute Ansätze. Sie kritisierte aber den Personalmangel in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, der mit der schlechten Bezahlung der Pflegekräfte zusammenhänge.
Es fehlt an Personal, es fehlt an Geld. Und gute Palliativ- und Hospizversorgung in Kliniken und Pflegeheimen, die ist aber abhängig von einem sehr, sehr gut ausgebildeten Personal. Und es ist auch vor allem die Frage von genügend Personal.
Es war eine sachliche Debatte im Bundestag mit vielen Gemeinsamkeiten zwischen den Fraktionen. Alle waren sich einig, dass weitere Verbesserungen bei der Palliativversorgung notwendig sind.
Thorsten Huhn berichtete aus Berlin. Der Schuldenstreit mit Griechenland spitzt sich zu. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Das Schreckgespenst Grexit wird reale Option. Ende des Monats droht endgültig der Staatsbankrott. Kennen Sie alle diese Sätze? Natürlich. Was inzwischen bei vielen Menschen so einen gewissen Gewöhnungseffekt hat. Nicht in Griechenland selbst natürlich. Da herrscht Untergangsstimmung angesichts des Dramas zwischen Athen und Brüssel. Thomas Burmann berichtet.
Noch läuft alles normal am Bankautomaten in Athen. Man kann so viel Euro abheben, wie man möchte. Es gibt auch keine Schlangen vor den Automaten. Denn die meisten Griechen haben ihr Erspartes längst abgehoben und irgendwo zu Hause versteckt. Vor lauter Angst, bald könnte es an den Automaten kein Geld mehr geben. Oder schlimmer noch, bald könnte Griechenland den Euro verlieren. Das darf auf keinen Fall passieren, meint eine Bankkundin in Athen. Für sie ist es das Wichtigste, dass Griechenland in der Eurozone bleibt.
Selbst wenn wir dann länger unter der Sparpolitik leiden müssen, dann ist das eben so. Aber wir müssen den Euro behalten. Darauf kommt's an.
Sie fordert, Ministerpräsident Tsipras solle jetzt endlich nachgeben und einen Kompromiss mit den anderen Euro-Ländern unterschreiben. So einfach sei das aber nicht, meint hingegen ein 45-jähriger Techniker in Athen. Die anderen Euro-Länder verlangen ja, dass Griechenland nochmal Steuern erhöht und Renten senkt. Das geht einfach nicht, meint der Mann.
Wir brauchen einen ehrlichen Kompromiss. Wir wollen in der Eurozone bleiben, aber wir wollen nicht gedemütigt werden. Das macht uns alles sehr zu schaffen. Wir sind alle in Sorge.
Viele Griechen stehen nach wie vor hinter ihrer Regierung. Sie finden es gut, dass Ministerpräsident Tsipras und Finanzminister Varoufakis die Griechen vor neuen Sparmaßnahmen bewahren wollen. Viele Griechen hatten allerdings mehr erwartet von der Regierung Tsipras, wie dieser Rentner.
Die Regierung hatte versprochen, wir machen Schluss mit der Sparpolitik. Und was haben die gemacht in den letzten 4-5 Monaten? Nichts. Ich bin sehr enttäuscht.
Eine Lehrerin stimmt ihm zu.
Die Zeit läuft davon. Wir haben wirklich Angst. Wir müssen endlich eine Lösung finden. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Wirtschaft geht den Bach runter. Wir haben Angst, wohin das wohl noch führen wird.
Noch klammern sich die meisten Griechen an die Hoffnung, dass die Politiker in letzter Minute einen Kompromiss finden werden. Denn die Griechen wollen den Euro behalten. Sonst wird alles noch viel schlimmer, fürchten sie. Wir brauchen jetzt gute Nerven, meint ein Handwerker in Athen und sagt,
Griechenland hängt am seidenen Faden. Wir werden es schaffen, aber unter großen Opfern.
Eindrücke aus Athen hat Thomas Burmann gesammelt. Pepsi, E.ON, IKEA, Amazon, die Deutsche Bank und viele andere multinationale Unternehmen haben Milliarden gespart, indem sie in Luxemburg versteuerten. Ganz legal. Der Zwergstaat lockte mit Steuersätzen von teilweise nur 1%. In Europa herrscht ein Wettlauf um niedrige Steuersätze und mit diesem sogenannten Steuerdumping soll nach dem Willen der EU-Kommission bald Schluss sein. Doch ob der Willenserklärung auch Taten folgen, ist fraglich, weiß Ralf Siener in Brüssel.
Nein, keiner der 28 EU-Mitgliedstaaten steht auf der sogenannten schwarzen Liste, auf der Steueroasenliste der Europäischen Kommission. Wohl aber die drei europäischen Kleinstaaten Andorra, Liechtenstein und Monaco und die britische Kanalinsel Guernsey. Sie zählen nach Angaben der Juncker-Kommission zu den insgesamt 30 meistgenannten Steueroasen der Welt, zu denen auch Hongkong und mehrere Karibikstaaten gehören. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie in Steuerfragen nicht mit der EU kooperieren. Indem die Juncker-Kommission diese Länder auf eine sogenannte schwarze Liste setzt, will sie den Druck auf die Steueroasen erhöhen und mehr Transparenz schaffen. Die Veröffentlichung der Steueroasenliste durch die EU-Kommission ist Teil eines Aktionsplanes für ein faireres System der Konzernbesteuerung in der Europäischen Union. Der Plan sieht vor, dass die Niederlassungen multinationaler Konzerne ihre Steuern da entrichten müssen, wo die Gewinne auch tatsächlich entstehen. Vor allem aber soll es eine einheitliche Unternehmensbesteuerung in der EU geben. Das sei das Herzstück des Kampfes gegen die Steuerflucht, betont EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici. Im Kern geht es bei diesem Aktionsplan um eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer. Das heißt im Klartext, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten in der EU sollen vereinheitlicht werden. Die Zeiten, da multinationale Konzerne ihre Gewinne zum Beispiel im Großherzogtum Luxemburg kleinrechnen konnten und in einigen Fällen mit einer Besteuerung von unter 1% davon kamen, sollen der Vergangenheit angehören.
This single initiative can greatly improve our business environment.
Diese Initiative gegen das trickreiche Sich-Arm-Rechnen qua Steuererklärung könne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa deutlich verbessern, hofft EU-Wirtschaftskommissar Moscovici. Denn multinationale Konzerne zahlen durch das Ausnutzen der unterschiedlichen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten in der EU nach Berechnungen der Juncker-Kommission rund 30% weniger Steuern als ihre ausschließlich national operierenden Konkurrenten. Wenn dieser unfaire Wettbewerbsvorteil für die Großen wegfalle, dann hätten mittelständische Firmen mehr Chancen, meint der EU-Wirtschaftskommissar.
More investment and job creation.
Für mehr Investitionen und für neue Arbeitsplätze sorge eine gerechtere Besteuerung, betont Pierre Moscovici. Doch gegen eine Vereinheitlichung der steuerlichen Abschreibungen wehren sich einige EU-Staaten, wie zum Beispiel Luxemburg, Irland und die Niederlande, die wegen ihrer Steuergesetze zahlreiche multinationale Konzerne anlocken. Da alle EU-Staaten dem Konzept der Juncker-Kommission zur Unternehmensbesteuerung zustimmen müssen, ist dessen schnelle Umsetzung unwahrscheinlich. Außerdem bemängeln Kritiker, dass die Kommission keine Mindeststeuersätze festsetzt und deshalb der Wettbewerb um die niedrigsten Steuersätze in der EU weitergehen wird. So zahlen Konzerne wie Apple, Google und Facebook in Irland nur 12,5% Steuern. In Deutschland hingegen liegt der Unternehmenssteuersatz bei rund 30%.
Aus Brüssel, Ralf Siener. Der Bundesnachrichtendienst hat den Begriff Amtshilfe offensichtlich sehr weit ausgelegt. Deutsche Geheimdienstler als Büttel der NSA, Stichwort Selektoren, das sind Suchbegriffe wie Internetadressen, Telefonnummern oder auch Namen wie Eurocopter, auf welche die Abhörtechnik reagiert. Der NSA-Untersuchungsausschuss hat da keinen leichten Stand bei der Aufklärung. Das liegt in der Natur der öffentlichkeitsscheuen Geheimdienste. BND-Chef Schindler sagte heute als Zeuge aus, Christoph Brössel hat zugehört.
Es bleibt dabei, die Abgeordneten des Bundestages sollen die Spählisten der NSA nicht einsehen können. Der Vorschlag aus dem Kanzleramt sieht so aus. Der Untersuchungsausschuss soll eine Person benennen, die die Selektorenliste einsehen darf. Der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg, CDU.
Die Bundesregierung soll nach dem Verfahren diese Person einsetzen, der Ausschuss sie aber benennen und den Auftrag bezeichnen.
Und der Obmann der SPD, Christian Fliesek, ergänzte:
Es ist auch sichergestellt, dass diese Person dem Untersuchungsausschuss in öffentlicher Sitzung über das Ergebnis ihrer Arbeit umfassend und auch auf Fragen der Abgeordneten berichten wird.
Doch das reicht der Opposition nicht. Die Empörung ist groß. Der Kritikpunkt, auch wenn das Parlament eine Vertrauensperson vorschlägt, einsetzen soll diese die Regierung. Oder anders formuliert, das letzte Wort hat die Bundesregierung.
Die Bundesregierung will sich weiter selbst aufklären,
sagte Martina Renner von der Linkspartei.
Das zuständige Organ des Parlaments, der Untersuchungsausschuss, der mit dieser Aufgabe betraut wurde durch das ganze Haus, wird im Grunde in seinen Rechten komplett beschnitten. Wir sollen die Selektorenlisten nicht bekommen.
Auch die Grünen lehnen den Vorschlag ab. Konstantin von Notz.
Das Schlüsselwort ist Vertrauensperson. Diese V-Person der Bundesregierung ist ein Misstrauensantrag, ein Aufkündigen des Vertrauens der Bundesregierung gegenüber dem Parlament.
Grüne und Linke wollen nun gemeinsam vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe erreichen, dass die Ausschussmitglieder doch selber Einblick in die streng geheimen Unterlagen nehmen können. Doch das könnte unter Umständen gar nicht so einfach sein. Denn der Vorschlag, eine Vertrauensperson einzusetzen, ist den Ausschussmitgliedern schriftlich geschickt worden und dieses Dokument ist geheim eingestuft. Die Opposition kann das Papier also nicht den Justiziaren der Fraktionen weiterleiten. Martina Renner.
Diese Unterlage geheim einzustufen ist quasi der Versuch, uns den Rechtsweg abzuschneiden. Das wird der erste Streit sein, den wir jetzt ausfechten werden. Und der zweite Streit wird dann tatsächlich in Karlsruhe liegen, dass das Parlament zu seinem Recht kommt, diesen Spionageskandal aufzuklären.
Die Bundesregierung begründet ihre Weigerung damit, dass die USA keine Zustimmung geben, die geheime Liste mit Suchkriterien an den Ausschuss weiterzugeben.
Christoph Brassel über den NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin. Russland will 40 neue Interkontinentalraketen anschaffen und spricht von Selbstverteidigung. Der NATO-Generalsekretär von nuklearem Säbelrasseln. Töne wie im Kalten Krieg sind das. Steht die Welt vor einem neuen Wettrüsten oder was steckt hinter Putins Plänen? Aus Moskau, Hermann Krause.
Der Abstand zwischen der militärischen Infrastruktur der NATO und Russland wird immer geringer, sagte am Nachmittag Putins Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Das strategische Gleichgewicht wird zu Ungunsten Moskaus verschoben. Und Wladimir Putin ergänzte, sobald irgendeine Bedrohung von Seiten eines Nachbarlands besteht, dann muss Russland entsprechend angemessen reagieren. Gestern hatte Wladimir Putin angekündigt, dass die russischen Nuklearstreitkräfte 40 neue Interkontinentalraketen noch in diesem Jahr erhalten sollen. Nach Meinung von Experten aber handelt es sich dabei nicht um eine Aufstockung des vorhandenen Atomwaffenarsenals, sondern lediglich um einen Austausch alter gegen neuer Raketen. Dazu der russische Militärexperte Alexander Golz. Die Nuklearstreitkräfte werden mit großer Eile modernisiert. Aber offensichtlich ist, dass alte, ausgediente Raketen durch neue Raketenkomplexe ersetzt werden. Von russischer Seite wird die mögliche geplante Stationierung von US-Soldaten in den osteuropäischen Ländern als unmittelbare Gefahr gesehen. Dazu Wladimir Putin. Wenn jemand unser Territorium bedroht, dann müssen unsere Streitkräfte die Orte, von denen die Bedrohung ausgeht, ins Visier nehmen. Unter den russischen Militärs gibt es die Überlegung, die Möglichkeit eines Präventivschlags gegen einen anderen Staat in die russische Militärdoktrin aufzunehmen. Entschieden ist dies im Moment aber noch nicht. Militärexperte Golz. Eine neue Runde des Wettrüstens wird erst dann beginnen, wenn Russland und die USA aus dem INF-Vertrag aussteigen und Kurz- und Mittelstreckenraketen in Grenzregionen stationieren. Bislang befindet sich alles im Rahmen des Startvertrages. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI berichtet, dass Russland über 7.500 und die USA über 7.260 Nuklearsprengköpfe verfügen. Sowohl die USA als auch Russland würden zurzeit mit großer Intensität die Modernisierung ihrer Atomstreitkräfte vorantreiben.
Unser Moskau-Korrespondent Hermann Krause war das. Im Südsudan tobt ein fürchterlicher Bürgerkrieg. Die Kämpfenden machen keinen Unterschied. Sie töten unterschiedslos Soldaten und Zivilisten. Sie stecken Häuser in Brand, zerstören Krankenhäuser und Schulen, stehlen Vieh, vernichten die Trinkwasserversorgung. Und wieder einmal sind die Unschuldigsten die Leidtragenden. 250.000 Kinder sind laut einem UN-Bericht vom Hungertod bedroht. Sabine Rossi berichtet.
Vor einer Woche sind sie geflohen. Nun sind sie in der Nähe der Stadt Lea im Norden des Südsudan, dem Landesteil, in dem sich die Erdölvorkommen befinden und der als Rückzugsgebiet der Rebellen gilt. Deshalb werden dort die Kämpfe besonders verbittert ausgetragen. Die verfeindeten Lager im Südsudan suchen nicht nur die direkte Auseinandersetzung, sondern nehmen zudem Zivilisten ins Visier. Sie haben uns all unsere Kühe genommen und unsere Vorräte verbrannt, sagt eine junge Frau, die aus ihrem Dorf geflohen ist. Die Frauen haben sie mitgenommen und viele Kinder getötet, auch die Mädchen. Jetzt leben wir draußen in der Nähe des Flusses. Im Südsudan tobt ein interner Machtkampf. Von den Hoffnungen nach der Unabhängigkeit vom Sudan vor fast genau 4 Jahren ist nichts geblieben. Im Dezember 2013, vor gut anderthalb Jahren, entließ Präsident Salva Kiir seinen Stellvertreter Riek Machar, dem er einen Putschversuch unterstellte. Kiir und Machar gehören 2 verschiedenen Volksgruppen an. Beide haben ihnen loyale Soldaten und Milizen um sich geschart. Nun gehen sie gegen Mitglieder der jeweils anderen ethnischen Gruppe vor. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sollen nach Angaben der Vereinten Nationen innerhalb des Landes auf der Flucht sein. Hinzu kommen etliche, die zwar noch in ihren Häusern wohnen, aber auf Hilfe angewiesen sind. Vielerorts sind die Trinkwasserleitungen zerstört oder komplette Ernten niedergebrannt. Schon bald könnte die Zahl der Notleidenden noch steigen, befürchtet Caroline Christen, die für das Internationale Komitee des Roten Kreuz vor Ort die Hilfe koordiniert. Die Regensaison wird in Kürze beginnen. Denjenigen, denen es bisher noch nicht gelungen ist, ihre Felder zu bestellen, werden somit auch keine Vorräte für die kommenden Monate anlegen. Von den 12 Millionen Einwohnern im Südsudan brauchen 8 Millionen Lebensmittellieferungen und Wasser, so die Vereinten Nationen. Davon wiederum litten mehr als 4,5 Millionen akut Hunger, unter ihnen auch Zehntausende Kinder. Die Wirtschaft im Land liegt am Boden. Innerhalb eines Jahres sind die Preise gestiegen. Obst und Gemüse auf dem örtlichen Markt sind schon jetzt für viele in Südsudan nicht mehr bezahlbar.
Sabine Rossi über den Bürgerkrieg im Südsudan. Ein junger Mann aus eher bildungsfernem Milieu erschleicht sich eine Anstellung als Lehrer. In der deutschen Filmkomödie Fuck You Goethe gewinnt der falsche Lehrer die Liebe einer Kollegin. Im echten Leben kassierte eine falsche Lehrerin dafür 2 Jahre Haft auf Bewährung. Aus Kiel berichtet Simon Krämer.
Es ist das erste Mal, dass sie nicht in Schwarz gekleidet zum Gerichtstermin erscheint. Sie trägt Rot, passend zu ihren roten Haaren. Fast 10 Minuten sind die Kameras zu Prozessbeginn auf sie gerichtet. Die ganze Zeit über duckt sie sich hinter den Tisch. Vor gut einem Monat hat der Prozess gegen die heute 50-Jährige begonnen. Damals las die Frau eine Erklärung vor und gestand, zahlreiche Zeugnisse und Staatsexamina gefälscht zu haben, mit denen sie sich anschließend an Schulen in verschiedenen Bundesländern bewarb. Gerichtssprecher Hans-Günther Mehnke.
Es ist nicht der erste Augenschein, dass man guckt, fälscht der Bewerber irgendetwas und hat er vielleicht gar nicht die Qualifikation, sondern man schaut einfach, was wird eingereicht und setzt dann den verwaltungsmäßigen Vorgang einfach fort.
Mitten in der Wendezeit machte sie an der Pädagogischen Hochschule Zwickau einen Abschluss als Diplomlehrerin für die Fächer Deutsch und DDR-Staatsbürgerkunde. Note befriedigend. Als sie dann 1991 an ihre erste Schule nach Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern geschickt wurde, habe sie Angst vor der Arbeitslosigkeit gehabt. Daher habe sie angefangen, ihre Zeugnisse zu fälschen. Aus der verpönten DDR-Staatsbürgerkunde machte sie Gesellschaftskunde und stellte sich zudem auch Bestnoten aus. Doch diese guten Noten auf dem Papier passten nicht zum Auftreten der Frau. Mehrfach drohte sie aufzufliegen und wechselte immer wieder das Bundesland, bevor es zu einer Strafe kommen konnte. So unterrichtete sie dann unter anderem auch lange Jahre in Brandenburg und Berlin und wurde dort sogar verbeamtet. Aufgrund der Verjährung standen aber nur ihre Taten ab 2008 vor Gericht im Fokus.
Die Angeklagte hat mit gefälschten Urkunden sich als Studienrätin in Schleswig-Holstein beworben und ist dann auch an verschiedenen Gymnasien des Landes Schleswig-Holstein bis zum Jahre 2013 tätig gewesen.
Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer eine Strafe von 2 Jahren auf Bewährung, dem das Gericht dann auch folgte. Er betonte die hohe kriminelle Energie der gelernten Krankenschwester. Man müsse schon sehr abgebrüht sein, nicht nur auf dem Papier zu fälschen, sondern den Schulleitern dann auch noch im Bewerbungsgespräch ins Gesicht zu lügen.
Strafschärfend hat das Gericht berücksichtigt, dass sie trotz der Tatentdeckung in Schleswig-Holstein weiter dann in Mecklenburg-Vorpommern in gleicher Weise vorgegangen ist.
Das Gericht sprach in seinem Urteil zudem von einer Schädigung des Lehrerberufes. Zahlreiche Schüler hätten unter dem offenkundig schlechten und fachlich inkompetenten Unterricht der Frau gelitten, so die Richterin. Dennoch werde die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Einerseits sei nicht davon auszugehen, dass die Frau jemals wieder als Lehrerin arbeiten werde, andererseits sei sie bereits mit den hohen Rückforderungszahlungen an die Länder erheblich gestraft. Schleswig-Holstein fordert 133.000 Euro an gezahltem Beamtensold zurück. An das Land Berlin stottert sie bereits monatlich mit 25 Euro ihre Schuld von 70.000 Euro ab. Ihr Eigenheim in Wismar konnte sie nicht halten. Sie wohnt jetzt mit ihrem 9-jährigen Sohn in einem Mietshaus und lebt von Sozialhilfe. Gerichtssprecher Hans-Günther Mehnke.
Ihr wurde zugute gehalten, dass einmal sie ein Geständnis abgelegt hat, dass sie offensichtlich einsichtig ist und wohl auch, dass sie, wo sie einmal angefangen hatte, nicht mehr aus der Situation rauskam und einfach weiter tätig gewesen ist.
Zudem, das begründete die Richterin in ihrem Urteil, sei es der Frau durch die Behörden auch extrem leicht gemacht worden. Die Fälschungen seien teilweise offensichtlich gewesen, mit Rechtschreibfehlern oder nicht nachvollziehbaren Daten. So bewarb sie sich in einem Fall mit einem Zeugnis des Freistaates Sachsen, der noch gar nicht existierte, als das Zeugnis ausgestellt worden sein soll. Eigentlich hätte die Frau schon viel früher von den Behörden gestoppt werden können.
Mit Simons Krämers Bericht über die falsche Lehrerin endet das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen echten Feierabend. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.